Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und diese Begrüßung werdet ihr im weiteren Verlauf der Folge auch nochmal hören.
Ich weiß gar nicht, ob wir damit angefangen haben, als wir da waren.
Okay, vielleicht werdet ihr es auch nicht hören. Das Faktenchecken wir. Oder auch nicht. Wir waren auf den Tolkien-Tagen in Pont, in Geldern. Und haben da eine Live-Folge aufgenommen vor Publikum in Radagasts Hütte am Sonntag, müsste das gewesen sein. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, aber wir wollen euch halt vorwarnen. Ist eine Live-Folge, Tim hat sie freundlicherweise geschnitten, ich habe nicht reingehört, ich hoffe mal von der Qualität her passt.
Aber das ist das erste Mal, dass wir eine Folge geschnitten haben und danach die Folge eigentlich aufnehmen.
Ja,
hat wahrscheinlich Gründe.
Und was wir in Radagasts Hütte nicht getan haben, ist ein Teil der Genussmittelverkostung zu vollziehen. Und zwar den mit dem Pfeifenkraut, weil wir da quasi nicht die Hütte vollqualmen wollten.
Wegen Nichtraucherschutz.
Und wegen Nichtraucherschutz, guter Punkt.
Ja, beides hängt ja irgendwie zusammen, oder nicht?
Ja, das ist wahr. Aber natürlich wollen wir euch die Pfeife und das Pfeifenkraut nicht vorenthalten. Das heißt, das kriegt ihr jetzt von uns einmal auf die Ohren. Danach geht's weiter mit der Folge. Und am Ende der Folge kriegt ihr noch einen kleinen Rückblick, was wir auf den Tolkien-Tagen gemacht haben, beziehungsweise wie wir dieses Jahr fanden. Und wir hoffen, dass ihr da vielleicht einen interessanten Einblick bekommt.
Klingt doch fair eigentlich,
ja, finde ich auch. Und apropos fair, Tim, du warst so freundlich, das Pfeifenkraut zu organisieren. Willst du dann direkt mal anfangen und uns erklären, was das ist und warum du es besorgt hast? Und natürlich auch, warum es zur
vielleicht
Folge
schon,
passt.
Worum es geht in der Folge, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht wart ihr ja schon da. Wir rauchen heute Samuel Gaywulf, den Fire Dance Flake. Wir haben ja über ein gewisses Utensil gesprochen, das werdet ihr gleich hören. Und da geht es um, ja, man könnte schon sagen Feuer, oder? Alleine das ist schon Brücke genug, damit es hier in der Folge landet. Dieser Tabak ist hergestellt und ich lese jetzt einfach mal die englische Beschreibung vor. Developed with one of the USA's lady smokers, Fire Dance is our best brown 6-inch Flake. Also ihr hört schon, es ist ein Flake, also kommt es in Platten. Und jetzt kommt die der Geschmackstest, Simon. Wir sind ja jetzt beide keine Ladies, aber ich denke, wir dürfen den trotzdem rauchen. Sag doch mal, wonach schmeckt er dir?
Er ist leicht schärflich. Faszinierenderweise ist dieses Pfeifenkraut tatsächlich beim Rauchen leicht schärflich. Mich erinnert so ein ganz bisschen. Also im entfernten Sinne, ne? Erinnert es mich so ein bisschen an Tabasco, was ja auch so eine, also logischerweise scharf ist, aber was trotzdem auch so eine, ja, ich empfinde es immer so als leicht süßliche Note dabei hat. Insofern, ich würde vermuten, dass hier tatsächlich irgendeine Chili-Art drin ist. Und ansonsten, nebenher finde ich, hat der einen ultra milden Geschmack. Also der ist leicht und feurig, was ich
komisch finde.
Eine super komische Kombi finde.
Ich finde es auch komisch, denn ich kann ja mal die offizielle Beschreibung sozusagen vorlesen. Also das ist jetzt hier die, ne, von einem Pfeifenhändler. The smoke is a mild, cool experience with the blackberry. Also da werden wir bei der Brombeere. Vielleicht ist das dieses etwas schärfliche, weil die anderen Geschmäcker sollen Brandy und Vanille sein. Und wahrscheinlich ist, ich schätze, die Vanille ist so das Milde, ne? Aber ich wäre auch eher bei was Schärferem, ehrlich gesagt.
Ich habe in meinem Leben noch nie eine scharfe Brombeere gegessen. Eine, die noch nicht so ganz durch war, die war dann ein bisschen säuerlich. Ansonsten sind die ja so süß-matschig. Aber ich habe auch zu Hause eine sehr, sehr scharfe Soße. Da sind zum Beispiel Blaubeeren mit reingemust.
Ja.
Insofern irgendwie die Kombination Beeren in was Scharfes.
Also es ist ja, es sind, glaube ich, auch Burleys mit bei. Sind Virginia-Tabake.
Aber
das heißt, die müsste, also ja.
Mich würde schon interessieren.
Fast überraschend scharf ein bisschen. Also jetzt nicht störend, aber ich hätte, wäre auch eher irgendwie, sag mal, bei Chili oder irgendwie sowas, ne?
Ich habe ehrlicherweise, ich habe noch nie irgendwie ein scharfes Pfeifenkraut oder einen scharfen Tabak irgendwie gehabt. Insofern, also an meiner Vorstellungskraft zerschellt es gerade so ein bisschen, weil ich mir halt denke, so wie zum Geier kann das Ding denn scharf sein, wenn er nicht irgendwie sowas wie Chili drin ist, oder ich glaube Wasabi ist dann auch scharf, aber ohne dass Capsaicin oder sowas für diese Schärfe sorgt.
Oder es vielleicht sogar Ingwer, wenn ich es eher vergleichen würde. Also weil es ist schon fruchtig, das muss man dem schon lassen. Guck mal, wir können sogar fruchtig sagen, wenn es gar nicht um Bier geht. nee, aber es ist schon fruchtig, aber es ist ja ein bisschen wie Ingwer, finde ich.
Boah, jetzt ich muss noch mal ein paar Züge nehmen. Weil also so grundsätzlich Richtung Schärfe ist Ingwer immer ein guter Call. Aber
ist einfach, ne?
Ich fand meine Chili jetzt auch relativ, der schien mir irgendwie
ja,
plausibler.
Ja, doch auch naheliegend, ja.
Ich weiß es nicht. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich da was Ingwermäßiges irgendwie rausschmecke. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass du da vielleicht, ich nehme mal an, da würde
vielleicht
draufstehen.
Ist das auch der Brandy, was das sein soll? Ist das
ja, ich weiß nicht, ob ich bin ehrlicherweise nicht sicher, ob ich schon mal Brandy getrunken habe. Aber wenn Brandy scharf ist, und das weiß ich jetzt ehrlich nicht, dann könnte das natürlich auch daran liegen.
Ja.
So wie Wein und Radler.
Jetzt kriegen wir wieder eine böse E-Mail. Und jetzt muss ich die Folge wieder löschen. Nein. du darfst trotzdem weiter zu unseren Folgen kommen ab und zu. Ja. Nee, ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Es passt ja vielleicht auch zu den diesjährigen Tolkien-Tagen.
Wir müssen mal eine Folge über Erbrecht im Auenland machen. Ja, aber du hast recht. Es passt zu der Folge, die wir auf den Tolkien-Tagen gemacht haben. Fahre bitte fort, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Ja, also ich meine, am Ende, wir sind ja auch irgendwie ein bisschen, vielleicht, also ne, wir haben ja einen Tabak ausgewählt, der heißt Fire Dance. Dass der ein bisschen scharf sein darf, finde ich gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Sondern irgendwo auch passend.
Ja.
Und es war ja dann doch auch an der einen oder anderen Stelle relativ warm. Es war auch relativ, es wurde viel getanzt. Insofern passt das auch sehr gut.
Ich habe immer noch Nackenschmerzen.
Ja.
Und das ist jetzt immerhin 2,5 Wochen her. Naja, selber schuld. Das hüpfe ich auch so engagiert durch die Gegend.
Ich wollte gerade sagen, ich bereue auch nichts. Also.
Nee. Ich bereue tatsächlich diese Tolkien-Tage auch nix. Was Schönes, apropos Tolkien-Tage. Ich würde sagen, ihr hört euch ganz entspannt die Live-Folge an und danach bleibt ihr dran für den Rückblick.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Das hat es vermutlich auch noch nicht gegeben, dass wir mit etwas pünktlich anfangen. Torben, es geht jetzt los. Ja, als erstes mal herzlich willkommen zu Hör die Ringe. Das sind wir, ein unerwarteter Podcast. Und wir haben die große Freude, heute auf den Tolkien-Tagen vor euch sprechen zu dürfen. Und mal als ganz kurze Vorstellung. Wir sind gestartet als ein Trio, noch mit dem Nils dabei. Der hat sich jetzt aber Familie zugelegt und ist deswegen folgentechnisch nicht mehr ganz so flexibel wie der liebe Tim und ich. Ich bin der Simon. Und unser Konzept kann man als wir reden, in einer gewissen Stammtischatmosphäre, Wohnzimmeratmosphäre über Themen aus dem Herrn der Ringe, aktuell aus dem Hobbit, die uns interessieren, machen dabei immer mal so kleine Sonderfolgen, haben jetzt eine Reihe sporadisch, nicht regelmäßig, wo wir Leute einladen, die einen bestimmten Beruf ausüben. Und dann versuchen wir, diesen Beruf schamlos einfach mal auf Mittelerde zu stülpen. Da kommen wirklich sehr interessante und auch überraschende Sachen bei raus. Und eine Standardfolge bei uns sieht so aus, dass wir erstmal meistens ein Bierchen, manchmal auch ein anderes Getränk zu uns nehmen und eine schöne Lesepfeife rauchen. Dann auch kurz darüber philosophieren, warum das Getränk oder auch das Pfeifenkraut zur Folge passt.
Das habe ich mir ehrlich gesagt für heute noch gar nicht überlegt. Da müsste ich mir mal ein bisschen Gedanken machen.
Ich habe im Zweifel eine passende Ausrede dafür. Ich meine Erklärung. Und danach starten wir dann ins Folgenthema. Und wir haben eine großzügige Spende bekommen für die heutige Folge von unseren Freunden von Antenne Wetterspitze, auch einer der vielen Herr der Ringe oder Tolkien-Podcasts. Und die zwei hatten zwar behauptet, sie würden gleich auch kommen,
aber jetzt müssen wir es vorstellen.
Noch sind sie nicht da, wir stellen es aber trotzdem vor. Tim, was hat uns die Antenne Wetterspitze ein Leckeres mitgebracht?
Also wir haben hier das Carlsberg Pilsener Feinherb. Das kommt, soweit ich weiß, aus dem Saarland, aus Homburg. Und kommt in so einer klassisch blauen, braunen Flasche mit blauem Stern drauf. Ein bisschen wie bei Gerolsteiner, nur etwas verändert. Es ist kühl, das ist schon mal gut. Und mehr kann ich gleich sagen.
Ja, an der Stelle dann ein herzliches Willkommen. Danke, dass ihr hier seid und Prost. Tim, wie schmeckt es dir?
Ich benutze jetzt ein Wort, was ich oft benutze, wenn ich Bier beschreibe, süffig. Es ist, denke ich, sehr süffig.
Ich persönlich bin überrascht. Also, für meinen Geschmack geht das so ein bisschen Richtung Helles. Beim Süffig gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde es aber im Abgang echt eine Spur herb.
Ja, herb würde ich auch sagen. Ein bisschen metallisch sogar fast, hätte ich gesagt.
Ja, also es fängt sehr seicht an und wird dann und wirklich herb.
Irgendwie erstaunlich schnell Kohlensäure verloren. Es ist irgendwie jetzt schon ohne.
Ja. Ich hätte es ehrlicherweise noch ein bisschen kühler gefunden. Aber ich denke, das taugt hier für die Folge erstmal.
Genau, wenn es kühler gewesen wäre, hätte es ja nicht zum heutigen Thema gepasst. Deswegen passt es das so doch schon besser.
Und deswegen können wir eigentlich fast sagen, wir haben heute ein Bier, was mit der Folge nichts zu tun hat. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Antenne Wetterspitze sehr großzügig ist. Und dass wir ihnen nicht verraten haben, was das Thema heute sein wird. Normalerweise würden wir an der Stelle unsere Pfeifen anmachen und beschreiben, wie das Pfeifenkraut schmeckt. Wir wollten jetzt hier drin aber nicht noch eine Pfeife rauchen. Und
tragen wir nach.
Insofern ist es möglich, dass wir das noch nachschneiden und gehen jetzt direkt ins Thema.
Fingerverbrenner.
Hör die Ringe, ruf zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht. Erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge. Oder drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Und das verraten wir euch dann auch gerne. Wir haben quasi eine kleine Dreierreihe geplant. Wir sind heute hier. Wir werden im September auf den Thüringer Tolkien-Tagen sein und im November dann nochmal hier in Geldern.
Ja, oder auf einem anderen Event. Aber wir haben mit der Dreierreihe einfach mal angefangen.
Genau, und wir haben überlegt, aller guten Dinge sind drei. Wovon gibt's denn drei in Mittelerde? Und dann haben wir erst überlegt, vielleicht Orks, aber davon gibt's viel mehr. Und dann sind wir bei den Elbenringen gelandet und deswegen wollen wir heute über einen dieser Elbenringe sprechen. Ehrlicherweise haben wir gar nicht so viel Information dazu gefunden, deswegen werden wir einmal das Proforma abhandeln und nehmen euch heute quasi mit, wie das dann aussieht, wenn wir ganz normal zu Hause eine Folge aufnehmen.
Ja, legen wir los, oder?
Ja. So, Tim, was ist denn... Ach, ich muss auf meinen Zettel gucken.
Ja, wäre gut.
Ja, das ist... Tim, erzähl doch mal. Wir sprechen heute über Narja, also einen der Elbenringe. Und Tim, Narja, was ist denn das eigentlich?
Das ist etwas, was man erst am Ende des Herrn der Ringe sieht. Da wird das nämlich enthüllt, das große Geheimnis. Naja ist der Elbenring, den Gandalf am Ende trägt. Also sprich der Elbenring, den kein Elb trägt, sondern Gandalf.
Was auch etwas seltsam anmutet, aber dazu kommen wir später. Und du hast es schon angesprochen, wo sehen wir denn Narya überall?
Naja, also wie gesagt, im Buch, glaube ich, ehrlich gesagt, wirklich nur ganz am Ende, wo Gandalf das quasi enthüllt, dass er den getragen hat die ganze Zeit. Und klar, in den anderen Werken taucht das schon immer mal wieder auf. Es gibt ja auch diese Berichte, wie die Ringe der Macht geschmiedet wurden. Das ist das, was Amazon nicht verfilmen darf. Da taucht das natürlich auch nochmal auf.
Ja, apropos, ich glaube, also so aus dem Hinterkopf, glaube ich, sieht man zumindestens in den Verfilmungen von Peter Jackson und ich glaube auch.
Man sieht es nur am Ende. Du siehst es nur, wenn sie an den grauen Antworten stehen, dann trägt Gandalf den Ring am Finger.
Ist es nicht im Prolog auch so?
Man sieht den Ring im Prolog, das stimmt, aber da hat den ja noch ein anderer Elb.
Also, ja, aber es geht ja darum, ob der gesehen wurde oder nicht.
An den Ring selber sieht man, ja.
Wollen wir den Ring vielleicht, oder ich beschreibe den Ring einmal ganz kurz, falls ihr euch unter Narya bis hierhin noch nichts, also optisch nichts vorstellen konntet. Er wird beschrieben als aus purem Gold mit einem roten Edelstein besetzt. Also macht optisch vermutlich schon was her.
Setzt ja auch schon mal ganz gut das Thema dieses Rings mit dem roten Edelstein.
Allerdings erstmal ein bisschen überrascht. Als ich generell halt von Ringen der Macht und so weiter das erste Mal gehört hatte, etc. Und ja auch der eine Ring von Sauron als der einfachste und schlichteste unter den Ringen beschrieben wurde und das quasi ein Goldring wie jeder andere sein könnte, der sein wahres Ich nur im Feuer dann enthüllt, habe ich gedacht, okay, die Ringe der Macht der Elben, wenn die dann halt irgendwie schöner und prachtvoller sind und dann ist das einfach ein Goldring, wo man einen Edelstein eingelassen hat, da war ich dann schon so ein bisschen so.
Diese Ringe haben ja so ein bisschen, sind ja zum Verstecken gedacht. Und vielleicht muss man sich dann auch gar nicht so die Mühe geben, einen schönen Ring zu machen, sondern hätte es auch einen Kaugummiautomaten, Plastikring getan.
Glaubst du,
Kräften.
Mal wirklich, glaubst du, das hat man sich so überlegt? Weil, also wir gehen ja, Celebrimbor, der ja der Schmied der Elbenringe ist, war ja ein Meister seines Fachs, quasi. Ja, zu seinem Zeitpunkt der beste Elbenschmied, der bekannt war. Hätten wir nicht damit gerechnet, dass er möglicherweise gerade bei dieser grandiosen Idee, Ringe der Macht zu schmieden und da alles der Schmiedekunst reinzulegen, dass die etwas prachtvoller, pompöser geraten wäre, weil das Schmiedehandwerk.
Ja, also es ist ja schon auch ein Goldring mit einem Edelstein. Das ist ja schon mal jetzt nicht nichts. Also muss er ja schon auch sagen, er hatte sich ja auch ein bisschen doch bemüht. Also schon okay. Es ist jetzt vielleicht nicht kein High-End-Produkt optisch, aber es ist okay, würde ich sagen.
Man hätte, also ich hab das mal so ein bisschen hin und her gewendet und ich habe halt überlegt, wenn man sagt, man möchte das Ganze im Verborgenen halten, man möchte damit nicht so auffallen, vielleicht auch nicht unbedingt vom Träger aus präsentieren, dass man einen Ring der Macht hat, weil am Ende auch diese drei ja etwas sehr Besonderes sind.
Ja, aber dann ist es doch sinnvoll, einen nicht so auffälligen Ring zu schmieden.
Ja, aber glaubst du, das wurde so bedacht? Weil ich persönlich hätte halt wirklich erwartet, boah, ich schmiede hier Ringe der Macht, was für eine fantastische Idee. Ich bin sowieso ein wirklich begabter Schmied und da möchte ich doch all mein Handwerk reinfließen lassen und nicht einfach so ein rundes Ding. Wirft
ja, aber Elben
machen,
neigen
oder?
Ja zur Bescheidenheit und haben das deswegen dann so gemacht, wie sie es gemacht haben. Nee,
also.
Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen der Not geschuldet. Ne? Da wurden ja mehrere Ringe gleichzeitig gemacht.
Sollen wir vielleicht ganz kurz mal dazu übergeben, so wo der Ring geschmiedet wurde, ja, vielleicht auch die Gründe beleuchten. Magst du uns da erhellen?
Ja, die Gründe sind, kann man ja fast nur ein bisschen spekulieren, ne? Also diese Ringe wurden ja wie alle Ringe von den Elbenringen, von den Elbenschmieden, also vor allem Celebrimbor und seinen Leuten geschmiedet. Und es waren ja die letzten, auch wenn das in anderen Darstellungen anders dargestellt wird. Und sind dann an die Elben verteilt worden von Celebrimbor. Also in dem Fall bei Narya gibt es verschiedene Versionen. Wahrscheinlich zuerst an Cördern, vielleicht auch noch mit der Zwischenstation über Gilgalad, aber sagen wir mal an Cördern. Und im Laufe dessen dann irgendwann später weitergereicht worden. Die Gründe, warum haben die Elben Ringe geschmiedet? Ja, vielleicht, weil sie ein bisschen Sorge hatten, dass die Welt schwindet oder dass sie in der Welt schwinden und viele Dinge, gerade die Elbenringe sind ja auch so viel mit bewahren und aufpassen und so. Da waren sicherlich auch solche Motive im Spiel, dass die Ringe geschmiedet wurden. Was denkst du?
Boah, gute Frage. Ich denke, dass das eine große Rolle gespielt haben dürfte. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Elben es gemacht haben. Das haben die Elben ja auch im ersten Zeitalter. Also ich will jetzt nicht sagen, die Elben im ersten Zeitalter haben sowieso gemacht, was sie wollten. Aber mehr oder weniger alles, was ging, haben die Elben in den ersten zwei Zeitaltern eigentlich gemacht und versucht. Deswegen wäre mein Ansatz,
sie haben es gemacht, weil sie es können?
Weil sie es können.
Okay, verstehe. Hm.
Vielleicht ganz kurz noch, das nehmen wir mal mit rein. Die drei Elbenringe haben ja eine Besonderheit, die sie von allen anderen Ringen unterscheidet. Das sind die einzigen drei Ringe, die völlig ohne Saurons Zutun oder
ja, also
seine
nicht
Berührung quasi,
ne? Genau, ja.
Geschmiedet also, wurden und dementsprechend nicht in seinem Einfluss liegen.
Zumindest nicht so viel, ne? Also auch einen gewissen Einfluss gibt es sicherlich. Sie sind ja auch an den einen Ring trotz allem gebunden. Aber ja, die Elbenringe sind wahrscheinlich insofern eine wirkliche Besonderheit verglichen mit den anderen. Das ist richtig. Deswegen sind sie ja auch so wertvoll und bekommen eine eigene Folge. Wir machen jetzt hier nicht jeden einzelnen Menschenring. Außer uns gehen Ideen aus, dann vielleicht doch.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. So ganz spontan einfach mal reingegrätscht. Das kommt bei uns auch immer vor, dass wir ein wenig vom eigentlichen Thema abkommen. Gibt es außer den Elbenringen eigentlich Namen für die Ringe? Das wüsste ich persönlich jetzt nicht, aber ich bin da auch nicht
Namen
so besonders
nicht
belesen.
Also wir wissen gut, dass es diesen einen Zwergenring gibt, der quasi bei Durins Volk weitergegeben wird, der am Ende dann Thrain hat und der ihm in Dol Guldur abgenommen wird. Ich wüsste aber auch nicht, dass er namentlich benannt ist. Und die anderen sind halt die Zwergenringe und die sind auch dabei.
Ja, schön. Die Zwergenringe sind auch dabei. Du hattest schon gesagt, es ist nicht so ganz klar, ob Cirdan den Ring direkt bekommen hatte oder ob es die Zwischenstation gilt.
Ja, das kommt auf die Version an.
Galad sich gab. Was ich mir halt denke, ist, irgendwie für mich würden beide Versionen Sinn machen. Ich kenne sie jetzt nicht, ich weiß auch nicht genau, ob davon eine wirklich Kanon ist und die andere nicht oder wie das auch, das kannst du ja vielleicht gleich einmal auflösen und meine Unwissenheit beheben.
Nichts mache ich lieber.
Aber auf der einen Seite denke ich mir, okay, der Ringschmied schmiedet diese drei Ringe und verteilt die dann an jemanden, den er für würdig erachtet oder wo er möglicherweise auch sagt, okay, die Person kann mit dem Ring etwas Fantastisches bewirken. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe da halt meinen König.
Ich denke eher, es war so ein Ding von wegen, ich bin der König, gib mir deine Ringe. Also finde ich
ja
naheliegender am Ende. Ich glaube nicht, dass Celebrimbor die an Gil-galad gegeben hat, weil er nett sein wollte, sondern
aber
war naheliegend, das dem König zu geben, beziehungsweise für den König vor allem war es sicherlich naheliegend.
Aber interessant ist es ja trotzdem, also bleiben wir einfach mal bei ich bin der König, gib mir deine Ringe. Die Ringe wurden ja verteilt. Was glaubst du, warum hat Cirdan den Ring Narya erhalten? Das ist ja.
Du meinst, warum genau den?
Warum genau? Ja, erstmal, warum hat er ihn? Nee, ja, das ist ein guter Punkt. Erstmal, warum hat er einen Ring erhalten? Und der zweite Punkt, warum hat er halt Narya erhalten?
Ja, also Cirdan ist ja schon auch einer der, sag mal, ältesten, mächtigsten, weisesten, tollsten, besten Elben zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen war es vielleicht naheliegend für Gil-galad, der ja zwei Ringe hatte, sagen wir mal, nehmen wir mal die Version, dass vielleicht man einen weitergibt an seinen sozusagen zweitwichtigsten Menschen im Königreich. Und das ist wahrscheinlich Cirdan zu dem Zeitpunkt, wo die Ringe ankommen.
Ja, aber was glaubst du, ist so der Gedanke gewesen? Einfach, okay, das ist jetzt einer meiner engsten Berater oder ist es auch so, der wird damit was anzufangen wissen oder glaubst du, das Ganze ist möglicherweise auch mit einem Auftrag verbunden gewesen?
Ja.
Zum Beispiel der Bewahrung, weil du hast ja gesagt, die Elbenringe wurden geschmiedet, um nach Möglichkeit zu bewahren.
Naja, wir können uns das ja mal so angucken. Also Narya ist der Ring des Feuers, der hat ja vor allem so auch die Aufgabe, ich sag mal, Herzen zu entflammen. Also sprich, ne, Mut zu wecken und vielleicht auch Begeisterung und so. Und wenn man sich das so anguckt, ist Kür dann schon auch irgendwie jemand, der einfach an der Küste sitzt und Schiffe baut und wartet, bis er irgendwann keine Schiffe mehr baut. Das ist schon nicht so ein naheliegender Pick, würde ich auch sagen.
Das wäre gar nicht so mein Take gewesen. Ich denke, jemand, der so begabt und so wichtig auch für Gil-galad ist wie Círdan, der halt die Schiffe baut, aber der natürlich auch unheimlich viele Leute in See stechen sieht. Glaubst du nicht, dass das einer ist, der da...
Ja, aber die Leute, die in See, also es sind ja die grauen Antworten, also die Leute, die da in See stechen, die segeln ja nach Valinor. Die sind ja so gesehen erstmal weg. Vielleicht haben sie einfach festgestellt, die Laune bei den Elben, die in Valinor ankommen, ist sehr schlecht und so wird versucht, dass ein bisschen zu pushen. Ich denke, aber vielleicht ist es auch wirklich, sag mal, so ein Wildpick gewesen, weil die anderen Ringe ja auch eine Rolle spielen, ne? Und der andere, den Gil-galad bekommen hat, das ist ja Vilja, also der Ring der Luft, der ja so ein bisschen auch als der stärkste von allen drei Ringen gilt. Vielleicht wollte Gil-galad einfach auch nur seinen tollen Ring behalten und hat dann den schlechteren weitergegeben.
Nochmal ganz generell zu den Ringen. Glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass der Ring der Luft als der mächtigste gilt? Weil wenn wir uns mal in Valinor umschauen, dann gilt ja Manwë, also quasi in Anführungszeichen der Herr der Lüfte, auch als der mächtigste.
Ja. Möglich, finde ich schon möglich, dass das so ist, dass das daher kommt. Das heißt dann auch der mächtigste, ne? Die haben ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Das ist so, ja, mein Ring ist mächtiger, weil der kann was ganz anderes als deiner. Das ist natürlich, ja.
Nee, aber glaubst du, das könnte daran angelehnt sein?
Vielleicht. Ich denke, das könnte daher kommen, ja. Interessanterweise übrigens, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, Naya hieß ja nicht immer Naya. Erster Name, der quasi aufgetaucht ist für diesen Ring, ist Kemen. Was elbisch ist für Erde, also da kommt quasi nochmal ein ganz anderer Aspekt sozusagen rein. Vielleicht war dieser Ring auch so ein bisschen, ich sag mal, als Schmiedering gedacht. Also, ne, vielleicht war der von Celebrimbor für sich selber am Ende sogar gedacht. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn man sich die Verbindung zwischen Erde und Feuer anguckt, dass man dann erstmal ja vielleicht gedanklich recht schnell bei einer Schmiede.
Aber das ist schon interessant. Also, das wusste ich tatsächlich nicht. Das habe ich bei meiner Recherche ehrlicherweise auch nicht gefunden. Aber was ich mir denke, irgendwie Ring des Feuers, roter Edelstein passt. Warum nicht ein erdigerer Edelstein, wenn man den...
Was ist denn ein erdiger Edelstein?
Weil auch was anderes als so ein glänzendes Rot auf jeden Fall. Also ich bin
schönes,
da jetzt auch...
Schönes Schlammbraun.
Ich meine, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, was die verschiedenen Arten von Gemmen oder Edelstein. Ich bin ja kein Noldor, so. Aber also es wird ja bestimmt auch irgendwie bräunlichere Edelsteine geben. Das hätte zumindest so rein gedanklich von der Ästhetik, denke ich mir einfach, Rot und Feuer, das assoziiert man. Aber Rot und Erde assoziiert man, glaube ich, eher nicht.
Nee, aber deswegen, vielleicht ist es auch geändert worden, weil sie dann doch eher einen roten Edelstein zur Hand hatten und gemerkt, also aufgefallen ist, dass sie keinen braunen Edelstein haben.
Ja, vielleicht gibt's auch keine braunen Edelsteine, ich weiß es nicht. An der Stelle würden wir dann immer einen Aufruf starten, falls das irgendjemand im Publikum weiß, ob es einen braunen Edelstein gibt oder die Art, dann einmal gerne melden, wir lernen gerne dazu. Aber Bernstein ist ja nicht so ein richtiger Edelstein.
Ja, bei Bernstein gibt es das Problem, wenn man das mit Phosphor verwechselt, so ein explodierender Ring am Finger ist auch wirklich ungünstig.
Ja, da kann man sich schon mal die Finger verbrennen.
Absolut. Ring des Feuers kriegt eine ganz andere Bedeutung dann. Ne?
Aber du hast es so schön gesagt, der Ring Narya ist dazu gedacht, die Herzen von wem eigentlich zu entflammen? Weil die Frage ist, und da gehen wir gleich auch drauf ein, wir werden gleich auch mal so ein bisschen durchgehen.
Wir haben jetzt
wer
noch gar
hätte
nicht über Gandalf
den,
gesprochen, da müssen wir gleich da schon...
Genau, so, wer hat den Ring noch bekommen, wer hätte ihn möglicherweise bekommen können und was wäre passiert, wenn der Ring bei XY gelandet wäre? Und so einmal sehr gerade gedacht, würde ich ja sagen, okay, naja, Elbenring des Feuers soll die Herzen in Anführungszeichen entflammen lassen, soll vermutlich Mut und Tapferkeit und Wärme spenden, was bei den Elben, die ja
Ich nenne es mal, kühl sind, meinst du?
Ich meine eher die Bürde der Unsterblichkeit ja bis zu einem gewissen Punkt tragen und ein sehr langes Leben durchleben und ja unter anderem vor allem auch durch Kummer ein- und vergehen können. Weswegen das, und da sind wir wieder beim Erhalten oder der erhaltenen Kraft der Elbenringe, dann ja für dieses Volk auch enorm wichtig ist. Mhm. Weil man könnte ja auch sagen, okay, ein Elb, der jetzt in Anführungszeichen in Mittelerde wirklich durch ist und zurück nach Valinor gehen möchte, die Gestade verlässt, wenn der dann zum Beispiel bei einem Círdan vorbeikäme oder möglicherweise kommt ja auch noch jemand, dass der dann da einfach neuen Mut und neue Kraft vielleicht auch für die Reise schöpfen könnte.
Finde ich einen guten Gedanken. Würde mir jetzt noch nicht erklären, warum er bei Círdan landet, wirklich dieser Ring. Aber dass es diesen Ring grundsätzlich gibt, erklärt das schon. Ja,
das sowieso.
Und gerade in Verbindung auch mit den anderen beiden, ne? Weil die das ja nicht, die haben ja andere Aspekte sozusagen.
Aber du hast das schon angesprochen, der Ring blieb ja nicht bei Círdan, sondern Círdan hat ihn dann, ich glaube, schon im dritten Zeitalter, als die Istari nach Mittelerde kam, hat er ihn ja Gandalf gegeben.
Ja, genau. Also irgendwann kommen ja die Istari und in den Grauen Antworten an. Da gibt's ja auch verschiedene Versionen, wer jetzt zusammen und wie und wann. Aber sagen wir mal, alle kommen kurz nacheinander an zumindest. Und dann gibt er den Ring ja an den Letzten, der kommt. Sprich an Gandalf, der ihn dann ja weiterverwendet. Und von Gandalf wissen wir ja schon, dass er den Ring auch benutzt, um ja das, was er sowieso tut, was so seine Aufgabe ist, Leute motivieren, Leute anzuschreien, Leute zu beleidigen, dass er das ein bisschen verstärkt. So, insofern war das, glaube ich, dann schon ein ganz guter Pick. Du sagtest ja gerade, wir müssen uns auch die anderen Leute angucken, die ihn hätten bekommen können. Und da sind wir ja zwangsläufig eigentlich erstmal bei den anderen Istari, ne?
Ja, genau, das wäre der Punkt, worauf ich jetzt auch eingegangen wäre. Was denkst du, ist es Zufall, dass es der Letzte war? Also, dass Círdan vielleicht sich gedacht hat, okay, die kommen jetzt, die haben ihren Auftrag. Der Ring würde denen schon helfen, aber der braucht halt quasi 4 Istari lang, bis er sagt, nee, jetzt gebe ich ihn wirklich ab.
Vielleicht oder, hat er ihn auch verlegt und dann hat er Gandalf ihn wiedergefunden und konnte ihn dann noch weitergeben.
Oder glaubst du viel mehr? Und ich muss sagen, ich denke da nebenher drüber nach. Ich weiß noch nicht, was ich darüber denke, deswegen schiebe ich dir das jetzt auch einfach gerne mal zu. Nein, oder denkst du, er hat den Ring wirklich gezielt an Gandalf gegeben?
Ja, das glaube ich schon. Also gezielt an ihn kann man schon.
Also kein Zufallsprinzip. So der Letzte, ich habe jetzt nur noch die eine Chance, den Ring an die Istari zu bringen.
Wie viel weiß Círdan überhaupt, wer noch kommt sozusagen? Also wenn der Letzte sagt, er ist der Letzte, kannst du ihm das glauben? Wenn es nur einen Sechsten gab, dann hätte man das ja auch dem geben können.
Der ominöse Sechste,
ehrlich gesagt, die anderen Leute, die vorher da vorbeigekommen sind, waren vielleicht auch nicht die qualifiziertesten für diesen Ring. Und deswegen war Gandalf dann einfach die logische Wahl.
Aber ist das etwas, das für Círdan ersichtlich ist an der Stelle? Weil ich überlege mir gerade zwei Versionen. Version Nummer 1, es ist bekannt, dass die Istari nach Mittelerde kommen. Und möglicherweise ist auch bekannt, dass oder welche Istari das sind. Kennt Celeborn die vielleicht von früher? Weiß der...
Celeborn oder Círdan?
Entschuldigung.
Círdan, ja.
Diese ganzen Elbennamen, ja.
Sie haben noch nicht mal ein F vorne.
Das ist F ist noch viel schlimmer, ja. Weiß er, wer da kommt und wer das ist? Weil wenn du sagst, okay, er wählt gezielt Gandalf. Warum? Also woran macht er das fest? Der braucht ja irgendeinen Anhaltspunkt. Und warum erkennt er möglicherweise sofort, dass die anderen nicht geeignet sind? Ich finde das gar nicht so einfach.
Ich auch nicht. Also ich denke, manche Sachen sind offensichtlich. Ich denke, Radagast ist ja jetzt nicht in der vertrauenswürdigsten Verfassung wahrscheinlich da angekommen. Also wenn man sich zum Beispiel den Film Radagast da vorstellt, dem hätte ich jetzt auch persönlich keinen Ring gegeben.
Ich glaube, dass der schon ein bisschen überzeichnet ist.
Das ist richtig, aber der hat ja auch eine ganz andere Aufgabe. Der soll ja Menschen motivieren und Radagast ist ja für den Wald und für die Tiere und Vögel und alle diese Dinge, die können gar nicht sprechen, sage ich jetzt mal. Die meisten Vögel. Ein paar gibt's vielleicht, aber der andere ist Saruman, der ja so schon ein, sag ich mal, Meister der Redekunst ist, der natürlich mit diesem Ring sehr, sehr mächtig gewesen wäre. Und vielleicht war
um
da der
direkt
Gedanke
mal
einfach
reinzugrätschen, wäre das dann nicht der völlig offensichtliche Pick gewesen?
Ja, wenn man einen haben will, der wirklich unstoppbar ist. Das ist die Frage, bist du eher so Team-Teamspieler oder Team-Einzelkämpfer? Und Kördern war da wohl eher Team-Teamspieler und ich mache eher hier einen breiten Kader, der in der Spitze nicht so stark ist, statt ich kaufe einen starken Spieler und die anderen lasse ich einfach auffüllen. Also Saruman hätte mit diesem Ring natürlich, und deswegen, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum er so, ich sag mal, sauer war, dass er den nicht bekommen hat, hätte mit diesem Ring schon auch viel anrichten können. Zum Guten und zum Schlechten.
Ja, aber also zu dem Zeitpunkt muss man ja sagen, wir wissen nicht ganz genau, wann Saruman im Endeffekt Richtung, ich sag mal, böswilliger Egoismus einknickt. Weil das ist ja auch keine wirkliche Loyalität gegenüber Sauron, die er dann einnimmt, sondern er dient ja in allerletzter Linie am Ende dann nur sich selbst. Aber das scheint ja über eine, zumindest wenn man sich das dritte Zeitalter im Gesamten ansieht, eine relativ geringe Spanne zu gehen. Ich glaube nicht.
Aber so ein bisschen fishy war der doch von Anfang an. Also.
Ja, aber es ist ja der Unterschied zwischen, du hast da jemanden, der guten Sache dienlich ist, der auch mit ausgewählt wurde, das zu machen, und der auch, wenn er da auch eher so ein bisschen zweite Wahl war, letzten Endes diesen Zauberern ja auch vorstehen soll. Mhm. Das ist für mich nach wie vor eigentlich eher derjenige, wo ich sage, okay, da bündeln wir das Ganze, weil, und das ist der zweite Punkt, warum soll ich es einem anderen Istar geben, wenn, ich sag mal, die Hierarchie zumindest lose geklärt ist. Da betreibe ich ja mit etwas Pech.
Aber wir wissen
auch,
ja, von den Istari auch, dass die anscheinend ein Ziel hatten am Anfang. Also Saruman und die blauen Zauberer sind ja beide erstmal in den Osten gegangen. Und vielleicht war da der Gedanke, dass der Ring da einfach nicht so gut eingesetzt ist, weil die Elben, an die sich dieser Ring ja schon auch stark richtet, halt vor allem im Westen und im Nordwesten waren. Und vielleicht wurde auch deswegen Gandalf ausgewählt, weil er gesagt hat, ja, er bleibt da so, ne? Weil klar war, Gandalf wird hier in der Gegend bleiben und Saruman ist erstmal weg.
Okay, ja. damit kann ich, glaube ich, leben.
Gerade wenn man halt
von der Argumentation
so diesen
her.
Ring, der ja auch noch so ein sehr mächtiges, nennen wir es mal Artefakt ist, wenn wir die Richtung Osten schicken, schickst du das ja automatisch auch irgendwie in Saurons Wirkungskreis.
Der ja aber eigentlich besiegt ist.
Ja, aber wenn er komplett besiegt gewesen wäre, wären die Istari ja vielleicht gar nicht gekommen.
Ja, okay.
Fragezeichen, wahrscheinlich nicht.
Auch ein guter Punkt. Gehen wir mal weiter, beziehungsweise gucken wir als erstes mal, was. Ja, doch, machen wir es so rum. Was hätte denn Saruman damit machen können? Also, du hast gesagt, wenn wir es mal irgendwie mit dem Teamsport vergleichen und man sich einen Kader aufbaut, ob man sich halt hier den einen Topmann rausholt oder ob man das eher auf mehrere Schultern verteilt. Was hätte
Saruman. Ja, oder
man Saruman,
Leute, die nur für die Stimmung in der Kabine da sind, verpflichtet, ne?
Aber was hätte Saruman denn deiner Meinung nach mit diesem Ring machen können? Und jetzt bitte erstmal auf das Gute schauen,
ja,
und dann danach den Vergleich, was wäre
Saruman,
passiert, wer denn korrumpierte
Saruman
ist diesen Ring
ja
gehabt
schon
hätte.
Ein rhetorischer Meister, muss man eigentlich sagen. Der Mann hat keine Selbstbeherrschung, aber rhetorisch ist er stark.
Das scheint so ein Ding bei den Istari zu
ja,
sein.
Das Selbstbeherrschung war kein Auswahlkriterium, das glaube ich auch.
Relativ kurze Geduld zu haben.
Ja, wenn wir gerade sagen, wir haben einen Ring, womit du quasi wirklich, sag mal, die Herzen der Menschen erreichen kannst.
Aber
und
ist
dann
es
noch,
das denn?
Ja, würde schon sagen.
Also
und
alle
dann,
Herzen, nicht nur die der Elben.
Ja.
Auch der Zwerge?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Zwerge waren, glaube ich, nicht wichtig, als es um die Ringe ging. Sage ich jetzt einfach mal. Aber dann hast du sowohl die Möglichkeit, die Leute wirklich zu manipulieren, was Saruman ja sowieso kann, als auch noch zu verstehen, warum sie wirklich so denken. Also das ist eine sehr mächtige Kombination, denke ich. Und hätte, natürlich kann man das auch sehr gut zum Guten einsetzen. Ne? Man kann es natürlich auch zum Schlechten einsetzen. Spoiler.
Können wir auch gerne mal drauf blicken. Vorher würde ich aber trotzdem diesen einen Punkt, glaube ich, gerne nochmal aufgreifen und klären. Wen erreicht dieser Ring oder wen erreicht die Ausstrahlung, die Magie, was auch immer diesem Ring innewohnt? Weil du hast gesagt, okay, die Zwerge waren vielleicht nicht wichtig, aber waren beim Schmieden die Menschen wichtig oder waren nicht in allererster Linie die Elben wichtig? Und dementsprechend wirkt dieser Ring einfach generell über seinen Träger auf diejenigen, die mit ihm interagieren, oder?
Also ich hätte gesagt, als die Elben die Elbenringe geschmiedet hatten, hatten sie vor allem die Elben im Kopf. Ist geraten.
Denke ich auch.
Ist auch vielleicht ein bisschen unfair, aber glaube ich trotzdem wahr.
Aber glaubst du, dass, also Gandalf, der den Ring hat, und jetzt mal kleiner Zeitsprung vor, zum Beispiel zu den Gefährten, glaubst du, dass der Ring da dann, abgesehen von Legolas, irgendeine Wirkung hatte?
Gandalfs Ring? Ja.
Oder verleiht auch, sie einfach dem Träger etwas?
Genau. Also, dass der auch natürlich eine Wirkung auf Menschen hat, ist ja auch mehr oder weniger offensichtlich. Gandalf kann auch mit den Hobbits ganz gut und auch mit anderen, sag mal, Menschen, Völkern. Insofern ja, natürlich. Aber das war nicht die Intention, als das Ding hergestellt wurde.
Gucken wir vielleicht darauf, was wäre denn möglicherweise passiert, wenn, wie gesagt, wir haben ja gesagt, so, ne, vielleicht hätte ja auch Saruman beim Anlanden in Mittelerde diesen Ring bekommen können. Was wäre denn geschehen, wenn Saruman diesen Ring bekommen hätte und Saruman so sich entwickelt hätte, wie er es getan hat? Weil die Frage ist ja auch, hätte er sich, wenn er ein Träger eines Elbenrings gewesen wäre, zum Bösen entwickelt?
Gute Frage, ob der Ring ihn quasi geschützt hätte davor, korrumpiert zu werden. Ich würde sagen, nein, weil das ja eine Sache ist, die in seinem Wesen auch schon relativ stark angelegt ist. Aber irgendwo denkbar vielleicht. Die Frage ist ja auch, was bedeutet das denn? Ne? Sind die Elbenringe nicht irgendwie vielleicht auch so ein bisschen miteinander verknüpft? Und wenn jetzt, sag mal, ein Ring an die böse Seite fällt, was passiert eigentlich mit den anderen beiden? Sind die autark oder ist das dann so eine Palantir-Geschichte?
Oh, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da nennst. Weil was die Elben ja machen, oder was ja gesagt wird, dass sie diese Ringe nicht benutzen.
Solange Sauron den einen Ring hat.
Sauron den einen Ring hat. Insofern, also was ich gerade überlege, etwas, was Saruman ja grob überlegt hatte, okay, vielleicht ist der Ring einfach ins Meer. Auf der anderen Seite weiß er und überlegt er, vielleicht ist der Ring aber auch noch irgendwo da und entwickelt irgendwann ja schon.
Glaubst du wirklich, Saruman hat gedacht, der Ring ist wirklich im Meer?
Nee, genau, und das meine ich.
Ich halte das für eine Lüge, ehrlich gesagt.
Und ist ja schon so ein bisschen interessiert an dem Ding. Und dann überlege ich mir, stell dir mal, das ist jetzt natürlich ein bisschen weit gesponnen, aber wenn Saruman schon einen Elbenring hat, dann in seiner Ringforschung generell Erfolg hat und wie auch immer, zum Beispiel über Erzählungen, die Runde machen, zum Beispiel die Geschichte von Gollum dann irgendwann, wenn die zu Saruman gekommen wäre, dann hätte er doch bestimmt danach gesucht. Und dann ist halt die Frage, wenn er den gefunden, aber abgesehen davon fällt mir gerade ein, Saruman weiß ja eh, wo die anderen beiden Elbenringe sind.
Ja, das.
Der hätte den einen Ring gar nicht gebraucht.
Um vielleicht weiß er das?
Boah.
Also wäre Raterei jetzt, ne? Weil man müsste fast davon ausgehen, wenn er das wüsste, hätte er es nicht auch vielleicht Sauron sagen müssen im Rahmen seines angetäuschten Verrats.
Okay.
Vielleicht wissen es wirklich nur die Leute, die die Ringe haben. Das wäre mein...
Das ist ein sehr spannender Punkt.
Naja, ist ja insofern interessant, weil das eigentlich ja der Ring, der ist, der am allermeisten verborgen ist. Sauron kann sich vielleicht denken, dass in Lorien und Bruchtal ein Elbenring versteckt ist. Wäre nicht ganz abwegig für ihn, würde ich jetzt mal einfach behaupten.
Ich würde sogar so weit gehen, dass Saruman mindestens zwei der Elben auch erraten würde, die als Ringträger in Frage kommen und den dritten vermutlich am Ende auch.
Den aber der dritten hat den weiß nicht. Er ja. Saruman kriegt ja mit, dass Gandalf den Naja bekommt. Das heißt, den dritten weiß er. Aber die anderen beiden weiß.
Aber also bei allem, was recht sind, das ist schon höchstwahrscheinlich.
Ja,
ne?
Klar, ja, ja.
Ja, aber Fazit, es ist also sowieso, wie sich in der Geschichte herausstellt, ist es etwas besser, dass Gandalf den Ring erhalten hat. Insofern gehen wir nochmal zurück zu Gandalf und dann gucken wir mal, wie wirkt Gandalf denn oder wie wirkt der Ring mit Gandalf zusammen? Glaubst du, das ist ein Game Changer am Ende vor allem auch für den Ringkrieg? Und wenn ja, wie?
Naja, also ich sag mal, was ja vielleicht schon auch ein offensichtliches Beispiel ist Theoden. Der ja doch durch Gandalf dann doch irgend mehr oder weniger überzeugt wird, den Unsinn sein zu lassen und gegen Saruman doch zu kämpfen.
Ja.
Also da denke ich, hat das sicherlich irgendwie einen Einfluss gehabt. Kann man, glaube ich, sich schon so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, an anderen Punkten weiß ich gar nicht, wie viel wir davon mitkriegen, weil ehrlich gesagt, Denethor kriegt da nicht wirklich überzeugt. Der blitzt da ja eher so ein bisschen ab.
Ein bisschen ist gut.
Ja, ja, also der schmeißt ihn jetzt nicht raus, aber richtig überzeugt hat er den ja jetzt auch nicht. Also.
Ja, das weiß ich, das kommt für mich schon eher so nach dem Motto, ja, lieber Zauberer, red du nur, aber nein. Also ich Denethor finde ich, hat er gar keinen Zugriff.
Da nicht so viel gebracht, ne? Wenn es wirklich so die Fähigkeit ist, mal auf Überzeugen und Motivieren und so zu gehen. Klar, in der Schlacht von Minas Tirith dann irgendwie ist es vielleicht schon ganz gut, dass du jemanden hast, der da sagt, hey, lauf mal nicht vor den Nazgûl weg, sondern bleibt hier und verteidigt eure Stadt.
Aber ist das nicht generell, also wenn ich in einer so furchtbaren Situation bin, eine völlig übermächtig erscheinende Ork-Armee steht vor meiner Stadt, meine militärische Führung ist nicht vorhanden, weil Denethor mit anderen Dingen, also mit Wahnsinnigwerden zu dem Zeitpunkt bedauerlicherweise beschäftigt ist, dein anderer Heerführer Faramir scheint tot zu sein. Das heißt, du hast sowieso im Vorfeld schon wirklich massive Rückschläge erlitten. Zudem kommt ja hinzu, dass viel weniger Leute zur Unterstützung der Stadt gekommen sind, als das eigentlich erwartet wurde. Und du bist da als ganz einfach menschlicher Soldat, bist du da. Nimmst du nicht jede Hoffnung mit, die du dann kriegen kannst, gerade wenn du dann also quasi mit dem Mute der Verzweiflung, der dann nochmal geweckt werden muss, oder glaubst du, das ist dann der Ring?
Doch, also ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das da vielleicht einen Effekt hatte, so dass das schon sichtbar ist. Gut, bei Helms Klamm weiß man ehrlich gesagt, er hat ja die ganzen Rohan-Soldaten gesammelt, ob es da vielleicht auch hilfreich war, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch ein bisschen Überzeugungsarbeit brauchte, denen zu sagen, hey, da ist eine sehr große Uruk-hai-Armee, hab da nicht Lust, mit mir dahin zu laufen. Wahrscheinlich auch da ist es nicht schlecht, wenn du so ein paar Argumente auf deiner Seite hast.
Also du würdest sagen, dass der Ring schon seine Wirkung entfaltet, zumindest im durch seine Anwesenheit, sag ich mal,
ja,
auch wenn diese verborgen bleibt.
Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, ob wir Beispiele sehen vorher, also vor der eine Ring wird gefunden und so, ne?
Interessant, ja.
Aber
fällt dir was ein?
Nee, eben nicht. Das ist ja mein Problem. weil richtig mitkriegen kriegen wir vorher nur den Hobbit. Da muss man sagen, ist es ja eher so ein bisschen, ist ja so ein Puppet-Master-Ding, als wirklich ein, hey, liebe Zwerge, wollt ihr nicht mit mir, also die Zwerge brauchst du nicht überzeugen, die haben ja schon Bock, gegen den Drachen zu kämpfen, so, ne? Aber an anderen Stellen kriegen wir von Gandalfs Wirken ja auch immer nur so sporadisch was mit. Und deswegen denke ich, ist das ein bisschen schwierig zu beantworten gerade, weil mir kein gutes Beispiel einfällt.
Völlig legitim. Es wäre nicht so, als würde mir jetzt etwas einfallen. Also falls euch da ein Beispiel einfällt, dann sind wir da gleich sehr gerne sehr neugierig drauf. Ich denke, also ich habe mal gerade drauf geguckt, wir haben gar nicht mehr so wirklich viele Fragen. Deswegen würde ich jetzt in den Teil kommen, wo wir noch mit so ein, zwei normalerweise eher launischen Takes um die Ecke kommen, die dann auch vielleicht ein bisschen sehr um die Ecke gedacht sind. Und deswegen würde ich da einfach mal weiterhin fortschreiten. Tim,
ja.
Gandalf ist ja jemand, der regelmäßig, auch wenn es eher größere Abstände sind, im Auenland vorbeikommt oder den man auch bei den Dúnedain zum Beispiel kennt.
Entschuldigung, es wird mir jetzt völlig klar, dieser Ring ist eigentlich ein Feuerzeug, um die Pfeife anzumachen. Das ist der ursprüngliche Gedanke gewesen, weswegen Kördan das Gandalf geschenkt hat. Sie hat seine Tabakabhängigkeit vorhergesehen und gedacht, das unterstütze ich und
ja, stimmt. Und Saruman ist die ganze Zeit im Verborgenen sauer gewesen. Verdammt, ich rauche doch auch Pfeife, aber ich zeig das nicht,
ja,
weil ich das
genau,
ja...
Genau, wenn man das heimlich macht, hat er den
und
Ring nicht gekriegt.
Deswegen schließe ich mich jetzt Sauron an, weil...
Ja, nee, der hat auch Feuer.
Nee, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht.
Gandalf ist häufiger im Auenland, hast du gesagt.
Ja, genau. Regelmäßig, aber in größeren Abständen. Gandalf ist ja nicht immer die aufgeräumteste Persönlichkeit Mittelerdes. Mal angenommen, der Ring wäre irgendwo im Auenland verschütt gegangen und wäre von einem Hobbit gefunden worden.
Naja, nicht der eine Ring.
Ja, Wir reden ja offensichtlich über Narja.
Ich habe ja nur noch mal nachgefragt.
Also. Mal abgesehen davon, dass der eine Ring ja später tatsächlich im Auenland deswegen ist und der auch von einem Hobbit gefunden wurde, aber außerhalb. Narja.
Wir sind uns einig, ja.
Also gefunden oder gestohlen. Da gibt es, je nachdem, wie du fragst, verschiedene Versionen, genau. Wäre der einfach in irgendeiner Schatulle gelandet, weil man, also das Erste, was einem Hobbit vermutlich auffällt, der Ring ist ja viel zu groß für meinen Finger und das wirft die Frage auf, wieso zum Geier passt Frodo der Ring?
Der eine Ring ändert seine Größe. Der Sauron hat ja wahrscheinlich auch größere Hände als
guter Punkt.
Gollum.
Ja, okay, haben wir, sehr schön. Also erstmal als Hobbit stelle ich vermutlich fest, okay, der ist viel zu groß für meinen Finger. Was ist das eigentlich? Ich glaube, er ist noch zu klein für ein Armband. Insofern, das scheidet auch aus. Das landet doch garantiert in irgendeiner Schmuckschatulle. Und
das wäre schon
dann,
eine witzige Entwicklung,
über
so
Äonen in der jeweiligen Hobbit-Familie einfach weitervererbt. Oder am Ende wird es ein Mathum. Hier, guck mal, kannst du dir toll an die Wand hängen.
Ein Ring?
Ja gut, ja, gehen tut das. Braucht man nur einen Nagel und dann zack. Ja, denkbar wäre das. Aber wissen wir von Gandalf, dass er gut darin ist, Dinge zu verlieren? Eigentlich nicht, ne? Der passt schon auf die Sachen eher gut auf.
Ja, aber auszuschließen ist es ja nicht.
Ja,
und wir machen ja genau deswegen diese Takes, was wäre eigentlich, wenn etwas total Abwegiges passiert wäre.
Ja gut, also ist möglich.
Also ich stelle mir das lustig vor. So, an der Stelle frage ich dann nochmal, gibt es noch irgendwelche Punkte? Ansonsten würde ich unser Schlussprozedere angehen. Es gibt tatsächlich noch einen Punkt. das Ende dieses Elbenrings oder zumindest das Ende der Macht dieses Elbenrings, weil er zerfällt ja meines Wissens nach nicht, sondern einfach seine Wirkung verlischt mit Zerstörung des einen Ringens. Und du hattest es ja schon angesprochen, auch da besteht ja eine gewisse Bindung. Nachdem der eine Ring dann zerstört ist, haben die Elbenringe keine Wirkung mehr. Aber soweit ich zumindest Narja wird dann mit Gandalf in den Westen segeln.
Ja, alle drei, ne?
Und was glaubst du passiert da? Bleiben die bei den Ringträgern und oder kommen die da in ein Museum?
Ich weiß nicht, ob es Museen in Valinor gibt, weil ein Museum ist ja zum Beispiel für Dinge aus der Vergangenheit, an die man nicht selber sehen konnte. Gerade so ein historisches Museum. Und wenn man unsterblich ist, warst du ja dabei. Weißt du, was ich meine? Es gibt kein Bedürfnis, diesen Ring auszustellen.
Ja, aber es war ja auch nicht jeder ja, okay. Nee. Von mir aus, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, das ist ein gutes Erinnerungsstück. Ich fände es fair, wenn die Leute, die die Ringe dann ja sehr lange getragen haben, die auch einfach behalten dürfen. So als, damals, weißt du noch, der Ringkrieg. Hier, Ringkrieg, kann man sich auch gut merken. ich fände es fair, wenn Gandalf, Galadriel und Elrond ihre Ringe einfach behalten dürfen. Ich weiß auch nicht, was sollen denn andere Leute mit diesen Ringen?
Nee, es müssen ja gar nicht andere Leute sein. Also, wie gesagt, die Museumsidee war jetzt einfach nur der humoristischen Unterhaltung dient, wie üblich. Aber es sind ja zumindest geschichtsträchtige Stücke und Elben haben ja auch durchaus was für geschichtsträchtige Stücke übrig. Also, wenn die mal so ein schönes altes Elbenschwert oder ein tolles altes Buch finden, da sind die ja demgegenüber schon neugierig und wertschätzend.
Das ist richtig. Vielleicht musste Gandalf Glamdring abgeben, damit er Narja behalten durfte. Oder andersrum.
Okay, das halte ich auch für einigermaßen abwegig, aber was soll's. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, trotz der Tatsache, dass die Macht der Ringe verflogen ist, will man vielleicht auch sicher gehen, dass am Ende trotzdem niemand mehr einen so gearteten Ring irgendwie in die Hände kriegt.
Ja, und
könnte das ein Grund sein? Oder denkst du, es ist einfach okay, die drei tragen den Ring sowieso, dann sollen sie ihn auch einfach behalten?
Ja,
also ganz pragmatisch.
Es ist sicherlich auch so ein geschichtlicher Abschluss, so, das war's jetzt mit den Ringen, nimm sie mit. Wir wissen ehrlich gesagt, was die restlichen Zwergenringe, wissen wir zum Beispiel gar nicht, was dann passiert, ne, mit denen nach Saurons Sturz, die nicht von den Drachen zerstört wurden. Nicht wirklich, ne? Egal.
Aber da können wir auch mal...
Machen wir mal eine Folge drüber. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein... könnte ja schon... Also zum einen, ganz explizit gesagt, wird ja das nicht, dass das passiert ist. Die Elben behaupten das ja einfach nur, dass die Macht erloschen ist. Vielleicht haben sie sich auch deswegen mitgenommen, weil das nicht der Fall ist. Verschwörungstheorie.
Hör mal, also ich kenne jemanden, der jede Verschwörungstheorie gegen Elben toll fände, aber ich glaube, ja, der ist schon abgereist.
Und das andere ist, vielleicht sorgt ja so ein Ring auch für Streit. Sag mal, wenn sich da jetzt Leute noch denken, dass sie diese Macht besitzen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch den ein oder anderen Konflikt über diese mächtigen Dinge vom Zaun brechen könnte.
Ja, finde ich einen guten Gedanken. Aber ich glaube, du hattest das, glaube ich, auch mehr oder weniger als erstes gesagt. Am wahrscheinlichsten ist es, die haben die einfach mitgenommen, weil es waren ihre Ringe.
Ja, genau. Das war so eine natürliche Sache. Das ist meins. Das nehme ich mit.
Okay, Tim, dann hast du noch was?
Nein, nur ein großes Dankeschön.
Ja, genau. An der Stelle ein Dankeschön. Wir haben gleich noch eine Subkategorie, die immer am Ende kommt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch 5 Minuten bleiben. Wir sagen trotzdem schon mal lieben Dank an euch alle, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr ja neugierig dabei wart. Ich habe auch gesehen, der ein oder andere hat mal genickt oder auch mit dem Kopf geschüttelt. Insofern freut es mich, dass wir eine sehr differenzierte Wahrnehmung hervorrufen konnte. An der Stelle sei gesagt, so über Kritik und am liebsten konstruktiv und Feedback freuen wir uns immer. Heute auch gerne persönlich. Ansonsten würde ich da auf unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website...
Unsere E-Mail ist fragen@smalltalk.de, falls ihr Kritik habt. Falls ihr positive Sachen habt, dann langrotblatt@web.de.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören, dabei sein. An der Stelle die grundsätzliche Empfehlung meinerseits, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, lest die Bücher, schaut die Filme, am besten die Extended Versions, hört euch die Hörbücher an, gibt klasse Sachen. Schaut vielleicht auch mal in die Amazon-Serie rein, da kann sich dann jeder selber ein Bild machen und hört auch gerne weiter uns zu. Also,
jetzt haben wir die Ringe in der Amazon-Serie gar nicht so richtig besprochen, ne? So Ringe fangen.
Sollen
und so,
wir noch über die Ringe in der Amazon-Serie sprechen?
Die Reaktion ist gemischt.
Da hinten wird energisch mit dem Kopf geschüttelt. Okay, dann verfahren.
Schon ein Thema für nächstes Jahr. Ist doch gut.
Dann verfahren wir weiter. Wir haben nämlich noch eine Kategorie, die heißt: Ein Zauberer kommt nie zu spät. Die kommt überraschenderweise immer ganz zum Schluss. Über Gandalf haben wir jetzt natürlich schon gesprochen. Und deswegen fällt mir ehrlicherweise auch nicht so richtig was ein. Ich wollte das hier nur vollständig abschließen, Tim.
Genau, wir haben es ja eigentlich jetzt, wir haben sehr viel über Gandalf gesprochen, wir werden das jetzt nicht nochmal machen. Gandalf und Naya sind natürlich schon auch ein gutes Pairing, ne, kann man sagen. Da ist quasi ein fruchtbarer Boden gewässert worden. Ja.
Ja. So, und damit schließen wir. Und für diejenigen, die zu Hause zuhören, schaltet gerne ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Und ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Völlig selbstgerecht möchte ich behaupten, ihr seid ohne Zweifel Zeuge einer sehr interessanten Folge geworden. Es gilt natürlich das Gleiche wie für das Live-Publikum. Wenn ihr noch Anregungen habt zu diesem Ring, zu anderen Ringen oder auch Dingen, dann...
Wenn wir wirklich die Zwergenringe auch noch einzeln besprechen sollen.
Das ist wieder so gefährliches Eis. Da muss nur einer Ja schreiben und dann fühlen wir uns verpflichtet.
Das ist wahr. Aber wir sind ja irgendwie auch ein Dienstleistungspodcast.
Das, ja. Gerade die Dienstleistung Faktencheck... Und Geheimnisse klären.
Ja, das haben wir ausgelagert. Also.
Sind voll unser Metier. Fehlt eigentlich nur, dass jemand eine Parodie auf uns macht. Aber gut, wir wollten jetzt zum Rückblick kommen, der Tolkien-Tage. Und Tim, so einmal im Großen und Ganzen so eine Generalabrechnung. Wie hat's denn dir gefallen so?
Ja, ich fand dieses Jahr... war irgendwie ein besonderes Jahr. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, was zum Beispiel ganz anders war diesmal, dass wir, also wir haben ja letztes Jahr schon relativ viel so mit den anderen Podcasts gemacht. Und dieses Jahr, obwohl wir, das stimmt gar nicht, du warst dann irgendwann auch noch bei hier typisch Ravenclaw zu Gast, aber obwohl wir ja sonst eigentlich immer irgendwie Kooperationen gemacht haben und diesmal einfach uns da hingesetzt haben und unsere eigene Folge gemacht haben, komm, wir machen jetzt über Naya, ist doch egal, was ihr macht, fühlt es sich irgendwie noch ein bisschen mehr wie so ein Familientreffen an. Aber vielleicht auch dadurch, dass auf dem Campingplatz diesmal viel mehr Leute waren, rechtmäßig auch alle.
Ja, guter Punkt. Auch wichtig, dass du das betonst.
ich gehe da voll mit. Das ist auch der Gedanke gewesen, den ich hatte. Es ist noch mal familiärer gewesen als sonst. Also wir sind jetzt, glaube ich, seit 2021 jedes Jahr auf den Tolkien-Tagen gewesen. Und seit 22 dann halt auch auf dem Zeltplatz, weil 21 noch mit entsprechenden Einschränkungen unter Corona lief. Das waren diese, ich glaube, 6 Wochenenden. Da waren wir dann, wir waren zweimal da, aber wir sind, glaube ich, am ersten oder zweiten Wochenende sind wir mit 8 Leuten hingefahren, haben das Ganze überragend genossen und schwer gefeiert. Und ja, seitdem sind wir fest da. Und gerade weil diese, ich sag's jetzt mal relativ platt, Podcaster-Szene über die Jahre auch einfach so geil connected ist. Und man jedes Jahr noch mal ein paar mehr Leute auch außerhalb der Podcasts kennenlernt. Und weil man halt auch die Leute auf dem Zeltplatz, insbesondere die Crew, die den Zeltplatz schmeißt, jetzt seit Jahren dann irgendwie kennt.
Die übrigens sehr, also kann man wirklich nur empfehlen, so nette und so, ja, irgendwie dann doch, also es gibt ja nette Leute, die nicht kompetent sind und es gibt kompetente Leute, die nicht nett sind, aber dass man wirklich so korrekte und kompetente Leute gleichzeitig, also in einer Person sozusagen, also in ja mehrere Personen, aber in jeder einzelnen Person verschmolzen hat, das ist selten.
Ja.
Und das muss auch mal gelobt werden.
Ja, also Zeltplatz ist überragend geführt, super hilfsbereites Team, immer ein offenes Ohr, immer einen freundlichen Rat. Es ist eine Freude, da zu zelten. Dieses Jahr war es auch wettertechnisch überragend, aber es ist auch eine Freude, wenn das Wetter nicht mitspielt. Auch die haben da immer noch irgendwie ein Lachen dabei. Und das finde ich ehrlicherweise sehr beeindruckend, weil ich will jetzt nicht sagen, also wir arbeiten da ja nicht. Und die machen das alles ehrenamtlich und organisieren das da und schmeißen den Laden. Ja, und wenn wir nicht auf dem Gelände sind, chillen wir uns halt im Zelt einen ab. Tim und ich müssen nicht mal kochen. Da haben wir netterweise immer Leute dabei, die das.
Dafür gibt es Personal. Nein, du musst das gar nicht.
Wir haben das mit Feuereifer und Herzblut machen. Insofern an der Stelle nochmal explizites Dankeschön an unser Küchenteam. War super. Nee, und deswegen irgendwie, ich weiß, das ist irgendwie so ein klischeehaftes Gesülze auch, aber Tolkien-Tage sind für mich, obwohl es woanders ist, immer so ein Stück weit nach Hause kommen. Ich kann wirklich die 4-5 Tage, die wir da sind, wir reisen ja gerne früh an, also spätestens Donnerstag, kann ich einfach total geil abschalten. Ich kann das da alles genießen. Auch das Gelände ist toll organisiert. Auch jedes Jahr, wenn es wieder irgendwo eine Auflage gibt oder man sich möglicherweise mit einem bestimmten Platz nicht einigen kann drumherum, die kriegen es immer irgendwie aufgebaut und denken sich was Neues aus. Alles liebevoll mit Herzblut. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung und wir sind nächstes Jahr, große Überraschung, wieder dabei. Wir nehmen uns wieder vor, mehr vom Gelände zu sehen und nicht nur in der Podcast-Hütte rumzuhängen.
Ich finde, das hat dieses Jahr ein bisschen besser schon geklappt.
Ja, das stimmt. Aber ich bin trotzdem wieder nicht komplett durchgekommen.
Echt? Ich bin schon komplett durchbekommen schon, aber ich bin auf Sonntagabend noch relativ viel, da warst du ja schon weg.
Ja.
Und da ging es eigentlich ganz gut.
Ja, irgendwann wird das mal wieder. Nee, also, falls ihr selber auf den Tolkien-Tagen wart, könnt ihr uns ja vielleicht auch einfach mal schreiben, wie es euch gefallen habt, was ihr euch vielleicht sogar auch noch irgendwie wünschen würdet. Und generell, wenn ihr möglicherweise noch nicht da wart, ist das jetzt der Aufruf an euch, schaut mal, dass ihr da vielleicht nächstes Jahr einfach mal hinfahrt. Also wir treffen vereinzelt tatsächlich auch immer mal Leute, die sagen, aha, ja, guck mal einer an, ich höre euch oder ich habe euch mal gehört.
Oder ich werde euch hören.
Stimmt das auch?
Das ist manchmal gelogen sogar.
Möglich, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen weird, aber auch irgendwie ziemlich cool. Ja, und vielleicht lernen wir nächstes Jahr ja wieder neue Leute kennen, dann auch von euch. Da würden wir uns echt freuen. Und ja, Tim, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen schwärme, vielleicht sagst du auch nochmal irgendwie was dazu. Vielleicht auch so eine grundsätzliche Empfehlung. Macht man einen Tag oder macht man 2 Tage oder?
Also ich, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich immer das ganze Wochenende empfehlen.
ehrlich gesagt. Ich würde auch einen Campingplatz empfehlen, aber die sind wahrscheinlich jetzt schon wieder ausgebucht.
Vielleicht gibt es noch kleine Parzellen.
Vielleicht gibt es demnächst auch wieder noch ein paar mehr.
Große Parzellen. Ist da ein Fauxpas passiert?
Da ist ein kleiner Fauxpas passiert, das ist richtig. Beim Bestellen wurden wohl am Anfang zu viele bestellt, deswegen, ihr hört es jetzt hier, aber vielleicht ist es jetzt auch schon wieder zurück. Es müsste eigentlich soweit sein. Wurden vielleicht ein paar Parzellen zu viel bestellt, deswegen gingen dann jetzt wahrscheinlich vor einer Woche nochmal welche in den Verkauf zurück. Also außer die sind dann jetzt geblockt und ja. Dieses Jahr besonders fand ich auch irgendwie das Programm nochmal, gerade bei uns. Zum einen gab es diesmal deutlich weniger Getrommel. Das ist witzig, weil wir es jetzt sagen, weil ich glaube, auf unserer Aufnahme hört man so ein bisschen Getrommel und Gesusel.
Das waren nicht wir
und das war auch diesmal deutlich weiter weg und das war okay. Es war nicht so, wie es die letzten Jahre manchmal war. Es gab ein Live-Musical, was es nicht veröffentlicht werden wird, also was man nur da vor Ort sehen kann. Das heißt, wenn ihr das nächstes Jahr mitbekommen wollt, dann müsst ihr das euch ansehen. Also vor Ort. Ja, und es gab auch uns und das wird es ja nächstes Jahr auch hoffentlich wieder geben. Insofern war eigentlich alles da, was man braucht.
Ja, und das, ja. Verpflegung ist auch cool. Was ihr auch generell mal machen könnt.
Ah, stimmt, das ist mein Lowlight übrigens. Also, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf. Es gab kein Flöter mehr. Weil es Flöter nicht mehr gibt, leider.
Ja, sehr, sehr das schade. Das ist wirklich schade.
Es war jetzt kein ungenießbares Bier, es war okay. Aber es war kein Flöter.
Ja. Nee, guter Punkt. Das ist tatsächlich sehr schade. Gucken wir mal, wie es sich biertechnisch über die Jahre entwickeln wird jetzt. Aber eine andere Sache noch, was ihr auch mal vielleicht ganz cool machen könnt. Mal angenommen, ihr seid schon irgendwie in Tolkien drin, in der Thematik, egal wo ihr herkommt. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass in eurer Nähe vermutlich dann tendenziell so ein bisschen in einer größeren Stadt in der Nähe oder so, aber dass es auch Tolkien-Stammtische gibt von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und wir in Düsseldorf zum Beispiel haben ja auch einen Tolkien-Stammtisch und ist jetzt über die Jahre auch noch mal einiges an Zuwachs gewesen. Und was ich so mitbekommen habe, kommen jetzt dank der Tolkien-Tage auch vermutlich noch mal 1, 2, 3 Personen dazu, was immer toll ist. Wir haben inzwischen auch Connections zu anderen Stammtischen ein bisschen gepflegt und aufgebaut.
Ja, sagen wir mal so, die wurden angepöbelt und jetzt mögen die den Düsseldorfer Stammtisch aus irgendeinem Grund. Auch ein komische
an der Stelle dann allerliebste Grüße an die Oberbergs. Es war uns eine große Freude, aber dann guckt doch mal, vielleicht hört ihr ja schon irgendwie Podcasts oder lest Bücher oder wie auch immer. Schaut doch mal, wenn ihr Bock habt, euch noch mit irgendwie Leuten in eurer Gegend zu connecten, schaut doch mal auf der Seite der DTG nach, da sind die Stammtische alle aufgeführt. Also ich hoffe, es sind auf jeden Fall eine Menge, oder?
Es sind auch, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich denke, jeder wird in seiner Umgebung welche finden.
Ja, also das kann ich wirklich ans Herz legen. Weil, also ich gehe mal davon aus, dass es in vielen Stammtischen so ist, aber bei uns ist es halt also wirklich eine ganz große Bandbreite von jung zu alt und mit völlig unterschiedlichen Hintergründen und auch völlig anderen Geschichten, wie man zu Tolkien oder auch zum Stammtisch gekommen ist. Das ist echt einfach total cool.
Ja. So, jetzt vielleicht noch Werbung in die Zukunft. Weil, wenn man jetzt nicht bis nächstes Jahr warten will, gibt es ja dann noch einen, zumindest noch einen weiteren Stammtisch, Tolkien-Tag. Auch da eine herzliche Empfehlung, wenn ihr wollt, kommt doch nach Jena, denn dort sind zum einen auch wir, also schon erster Grund, dahin zu fahren, und aber auch ganz viele andere tolle Sachen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der kleine Bruder von den Gelderner Tolkien-Tagen mittlerweile, aber lohnt sich, finde ich, trotzdem sehr.
Ja, also Thüringer Tolkien-Tage sind sehr zu empfehlen. Wir waren letztes Jahr zum ersten Mal da und werden dieses Jahr auch wieder da sein. Dieses Jahr auch mit deutlich mehr Zeit als letztes Jahr. Weil auch da muss man sagen, so ganz richtig durchgekommen sind wir da nicht. Also natürlich ist das alles eine ganze Ecke kleiner. Es ist auch in Anführungszeichen nur der eine Tag. Aber auch das komplett ehrenamtlich auf die Beine gestellt von Jenaer Tolkien-Stammtisch und auch mit sehr, sehr viel Liebe dabei. Und ja, wir freuen uns riesig. Das wird eine geile Zeit. Und vielleicht sieht man sich ja auch da. Wir freuen uns. Yes. Ja, gibt's noch irgendwas? Eine Sache will ich, glaube ich, noch gerne sagen. Es gibt da unterschiedliche Meinungen zu, aber die Tolkien-Tage haben sich ja quasi um einen Tag erweitert. Früher war der Freitag ja der Kinotag, inzwischen ist Donnerstag der Kinotag und Freitag ist der Konzertabend. Und ich persönlich muss sagen, ich bin großer Freund vom Konzertabend. Ich weiß, dass das nicht alle sind, aber an der Stelle, ich find's geil.
Ja, ich fand's auch, also ich meine, die letzten beiden Jahre waren jetzt auch, also dieses Jahr und das Jahr davor mit, am Ende dann, also das letztes Jahr fand ich sogar vom, ich sag mal, Line-Up her noch ein Tick krasser. Da war ja nicht nur Feuerschwanz, sondern da war ja auch Kupfergold noch und Haladanza. Dieses Jahr war es ja nur die kleine, unbedeutende Band Windrose. Nee, es war schon ein richtig cooles Konzert, muss man sagen. Nächstes Jahr wird es, glaube ich, ein Tick kleiner, was das angeht, sondern da kommt eher so, sag mal, Coverbands und nicht so der ganz große Name. Dafür ist es aber dann auch ein Tick billiger oder günstiger. Billiger will ich gar nicht sagen. Und das ist echt immer nochmal ein schönes, schöner Start auch, finde ich irgendwie so, ne? Wenn man da freitags mit einem Konzert starten kann. Der Kino ist ja auch nicht für jeden was. Der Seppel hat das völlig zu Recht irgendwie gesagt, finde ich eigentlich. Du fährst so auf ein Wochenende, wo du ganz viele Leute siehst, die du ein Jahr lang nicht gesehen hast und dann setzt du dich erstmal 3 Stunden auf eine Bank. Kann man geteilter Meinung zu sein. Auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, wenn man sagt, das gehört irgendwie mich dazu, weil es ist natürlich auch schön, mal einen Film zu gucken. Ne?
Aus Erfahrung und auch
Open Air Kino schon cool.
Und auch da Grüße an Seppel. Man kann sich auch nach dem Kino noch 3 Stunden irgendwo hinsetzen.
Das ist korrekt, ja.
Nee, es ist wirklich jedes Jahr einfach total schön. Und an der Stelle vielleicht auch. Ich finde das Event insgesamt, die Tolkien-Tage, sind super familiengerecht. Ich persönlich finde, man sieht auch total viele Familien mit Kindern dabei. Und das ist schön. Also eins meiner Highlights beim Konzert war dann das Moshpit, wo dann einfach ein paar Kinder oben auf den Schultern dabei waren und alles familiengerecht abgelaufen ist.
Korrekt.
Das ist, Das ist halt auch einfach wirklich toll.
Das ist richtig. Und also was heißt denn, irgendwie trotzdem schaffen es alle auch ohne Familie Spaß zu haben, so, ne? Also man kommt da einfach sehr gut miteinander aus.
Das stimmt. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht mehr großartig was.
Nö, aber wir haben ja jetzt auch schon viel gesagt.
Und an der Stelle, hoffentlich hat euch der ganze Wumms gefallen. Ich weiß nicht, wo das reingeschnitten wird oder worden ist.
Das werden wir sehen. Die
genau.
Wege des Schneidens sind unerglücklich. Wir können noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen, weil was kommt als nächstes? Sollen wir es jetzt schon verraten oder warten wir ab, ob es wirklich was wird?
Nee, verrat.
Gut.
Das ist okay.
Wir nehmen eine weitere Folge auf. Das war's.
Wunderbar. Ihr seid informiert, ihr wisst Bescheid. Kauft euch Tickets für die Tolkien-Tage. Wenn ihr die Möglichkeit habt.
Honig könnte helfen.
Ja, Honig könnte immer helfen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt doch mal, dass ihr auf einem der Zeltplätze unterkommt und so ein ganzes Wochenende mitnehmt. Das lohnt sich in jedem Fall. Ja, und vielleicht sehen wir uns auf den Tolkien-Tagen. Vielleicht schon in Thüringen und ansonsten vielleicht nächstes Jahr in Geldern.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked sie auf Instagram, folgt ihnen auf Spotify oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen sie sich immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. Dadurch können sie ihre Technik weiter aufrüsten, wie zum Beispiel neue Mikrofone kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
Ja. Zur Erklärung für dich.
Schneidet da großzügig, ne? Also auch bei mir, also ihr müsst, glaube ich, da nicht, war jetzt gar nicht so gemeint. Ich denke immer, ihr seid in Geldern bei den 25 Jahren Tolkien-Tagen auch dabei und in Jena vielleicht. Kann das sein?
Richtig, genau. Das sind die beiden anderen.
Aha. Ich brauche für das 25 Jahre
Dings, das
brauche ich
noch nicht ganz
Ticket,
fest,
glaube ich.
Der Sebastian meinte, er hätte uns gerne dabei, aber viel mehr wissen wir noch nicht. Also noch nicht wann und wie genau. Aber das ist die der Plan sozusagen und das zweite ist Jena. Da hatte der Philipp uns auch schon. Also
ja, Jena hatte ich auf dem Schirm, aber das.
Wir müssen jetzt mal langsam vielleicht irgendwie eine Unterkunft buchen. Weil jetzt wird es wahrscheinlich noch gehen. Naja, aber diesmal haben wir auch den Plan, also wahrscheinlich sind wir dann auch Samstagabend, bleiben wir in Jena und fahren dann erst Sonntag zurück.
Macht das mal. Ja. Bucht euch da mal ein Hotelzimmer. Also, wie gesagt, wo sind wir denn da? In dem, was direkt nahe bei ist. Jena Hotel, wie heißt die?
Keine Ahnung. Also wir haben ja ein Husarenritt hingelegt letztes Jahr.
Das Akademiehotel, genau.
Oh, das klingt hochgestochen. Da müssen wir uns auch einmieten.
Ja, also ist gar nicht, eher, keine Ahnung.
Dann ziehen wir unsere Doktorhüte
oder so. Also so hochgestochen ist das nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, wo sich einige hier Hobbits und so weiter finden. Und wir sind dies ja auch wieder. Letztes Jahr hatten wir ja kein Zimmer da. Da sind wir irgendwo hingefahren, wo es nicht hinging, aber irgendwie dann doch. mit entsprechenden Navi-Problemen. Also wir sind echt kaum da hingekommen. Aber diesmal sind wir da. Und da waren wir vor 2 Jahren auch schon.
Ja. Nice. Weil es war ein bisschen schade, dass wir so früh dann ja auch wieder fahren mussten, irgendwie letztes Jahr.
Ja, wäre auf jeden Fall für den Abend noch eine echte Perspektive, wenn ihr da bliebet, wäre es cool.
Ja. Wir müssen vorher in so einer örtlichen Gastwirtschaft noch vorbei.
Wir haben noch Flaschen, die wir zurückgeben müssen, weil wir letztes Jahr da in Jena in der Papiermühle noch Bier gekauft haben. Und die haben irgendwie, das sind so Spezialflaschen mit irgendwie 8 Euro Pfand pro Flasche.
Entwende mal deinen Pfeifenständer.
Ja, mach das.
Das funktioniert nicht so gut.
Aber die kann man halt auch nur da zurückgeben, weil das halt Spezialflaschen sind. Wir haben schon erst überlegt, ob wir den Marcel einfach irgendwie ins Auto schummeln. Aber dann haben wir uns entschieden, wir fahren einfach nach Jena und dann geben wir die da zurück.
Ja, sehr gut. Und cool, dass er Philipp euch kontaktiert hat, dass ihr da seid. Finde ich richtig gut. Und lasst euch von Sebastian auch kein Ticket aufschwatzen. Uns hat er auch gesagt, wir kriegen kein Ticket, wir sind Teil des Programms.
du meinst für 25 Tage, da haben wir zumindest, also mein Bruder und Steffen haben schon eine Karte, ich auch. Aber das soll uns ja nicht hindern daran, trotzdem hinzufahren, sag ich mal.
Ja, absolut.
Apropos Ticket, wie kommen wir jetzt eigentlich an diese Bändchen für die großen Tolkien-Tage. Das ist auch nochmal eine interessante Frage von Marcel.
Ja,
aber das wisst ihr auch noch nicht, ne?
Optimalerweise wäre es ja so, dass der Marcel uns die Dinge am Freitag gibt, dass wir am Samstag direkt einfach straight aufs Gelände gehen können.
Also genau, ich habe auch jetzt inzwischen echt kein Ticket, ne? Also er hat ja gesagt, von wegen wir regeln das.
Wir auch nicht.
So. Also same. Freitagabend aufs Konzert können wir gehen, ansonsten.
Ja. Es geht mir genauso. Ich habe eine Karte fürs Konzert. Sonst müssen wir das auf dem Campingplatz machen, die Aufnahme, oder?
Muss mal gucken, gibt es für das Konzert eigentlich noch?
Für das Konzert gibt es, glaube ich, noch Tickets, ja.
Ich glaube,
Samstag ist ausverkauft. Und Sonntag, glaube ich, auch schon. Oder zumindest nicht mehr viel.
Also Sonntag sind noch ein paar Resttickets da gewesen, meinte der Tobias vor ein paar Wochen hier.
Ah.
Aber auch nicht mehr viele.
Warum ist auch eine nette Folge mit Tobias? War ein bisschen abgespaced zwischendurch.
Ja, wir haben, glaube ich, ein bisschen den Fokus verloren zwischendurch, aber er meinte ja schon am Anfang, das war, glaube ich, nur im Vorgespräch, ne?
Das war im Vorgespräch.
Ja, dass er froh sei, mal nicht mehr strukturiert irgendwie was machen zu müssen, sondern einfach mal ein bisschen überlegen und labern zu können.
Und nicht strukturiert hochwissenschaftlich.
Ja, deswegen glaube ich, also für den persönlich war es auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte zwischendurch auch ein bisschen das Gefühl, wir wären ein bisschen, hätten so mal das Thema ein bisschen verloren, aber ich glaube, das ist jetzt auch.
Also so von außen haben wir das nicht gemerkt. Es war ja frei assoziierend an verschiedenen Stellen. Und das tut dem Ganzen ja auch gut. Ich meine, das macht ja immer Spaß, so zu denken.
Ja.
Ja, generell, also wir versuchen dran zu bleiben mit den Berufe-Folgen. Also so im weitesten Sinne. Insofern, vielleicht machen wir auf den Tolkien-Tagen einfach mal eine Abfrage dann abends. Hat hier jemand einen Beruf? Wenn ja, welchen und wie viele? Und wie kriegt man das völlig banal über Mittelerde gewurstet? Mal gucken. Ja, wir waren ja lange auf der Suche nach einem Geologen oder einer Geologin.
Nicht möglich.
Nicht existent. Also alle irgendwie verschüttet. Insofern.
Nur mit deinen Wortwitzen.
Ich halte mich noch zurück. Man glaubt es nicht, aber ich halte mich zurück. Ich kann das in einer ganz anderen Frequenz.
Sehr gespannt auf die Wortwitzlawine, das freuen wir schon auch.
Es wird gar keine so große Lawine werden, glaube ich. Einfach nur die üblichen, so die Pflichtdinger, die dann zwischenzeitlich mal platziert werden müssen. Hatte Sina noch mal was geschrieben?
Sie kämpft, glaube ich, gerade noch mit ihrer Maschine. Vermutlich meint das ihren Computer. Wird man noch ein paar Minuten warten.
Ja. Tim hatte mir gesagt, dass ihr auch geschrieben hättet und ja. Hatte dich, glaube ich,
ich das richtig... Auf den Tisch, aber ich höre jetzt...
Okay, wunderbar. Und hatte auch nochmal das Thema Beorn angesprochen und du hattest gesagt, dass man gegebenenfalls auch einfach oder dass wir uns einfach Mio und Luis quasi ohne dich dazu holen.
Genau, also wenn ihr das wollt, also ich muss da nicht immer bei sein, die beiden sind einfach selbstständig genug und wenn die Bock haben, dann machen die das auch gerne. Also ihr müsst uns da wirklich nicht in meinem Dreierpack nehmen und vielleicht, also ist nur ein Angebot, ne, ist es auch mal ganz interessant, die beiden alleine zu haben und ich.
Ja, das wäre jetzt so meine anschließende Frage gewesen. Also ob du einen bestimmten Hintergrund hättest, dass du sagst, wie wäre es, wenn ihr quasi in Anführungszeichen mit den beiden macht, was für uns auch völlig fein wäre, weil ich denke auch, ja, die können
also
sich ja
wunderbar... Ja, daher, dass vor allem, also Mio meinte ja direkt bei der Folge, die ja, wir genau. zusammen gemacht haben, dass er Beorn mitmachen möchte.
Ja, das hatte ich mir auch notiert.
Und das wäre also, jetzt bald. Einzige,
ja, der einzige Hintergrund, den ich hatte, sind zweierlei Dinge. Das eine ist, ich war jetzt im Laufe der letzten Monate gefühlt schon ein paar Mal bei euch zu Gast. Und ihr müsst uns ja nicht immer als Dreierpack kaufen. Also genauso wie ich alleine hier sitze, können die inzwischen, glaube ich, auch. Das war der Hintergrund, weil es ja dann immer viele Leute sind. Und vielleicht ist es auch einer weniger. Und natürlich, die beiden entwickeln eine andere Dynamik, wenn ich nicht dabei bin. Auch das ist, glaube ich, klar. Ne? Und
ja.
deshalb einfach nur die Offenheit und das Angebot, wenn ihr Lust darauf habt, dann müsst ihr mich nicht mit einladen. Also das ist echt nicht zwingend mitgekauft.
Ja, werden wir uns mal Gedanken drüber machen. Vielleicht machen wir es so, vielleicht machen wir es anders. Aber also ob wir jetzt einen von euch einzeln da haben, auch völlig egal wen, oder ob wir euch im Dreierpack haben. Also wir haben euch schon gerne da.
Dankeschön. Aber ihr wisst es einzuordnen. Ne? Es ist einfach ein Angebot, wie ihr das möchtet. Ja, und ich glaube, also Mio hat ja sofort gesagt, dass er da Bock drauf hätte, Beorn zu besprechen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Thema, weil das ja schon irgendwie eine Figur ist, die so völlig anders ist als alle anderen. Also
eine Monofigur.
Das könnte man eigentlich auch mal machen, so als Thema, so Tolkiens One-Hit-Wonder, ne? Also welche Monofiguren, also die so einmal vorkommen und dann eigentlich nicht mehr wieder.
Ja gut, Beorn kommt ja am Ende vom Hobbit zumindest nochmal eben rein.
Ja, aber es gibt ja schon so ein paar Fälle oder so ein paar Sachen, wo dann sich doch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal rauskristallisiert. Und ich denke, Beorn ist da auf jeden Fall ein Kandidat für. Ich denke, dass man in dem Zusammenhang dann auch auf Tom Bombadil, Goldbeere mal gucken kann. Vielleicht Baumbart, wobei wir zumindest ein paar andere Ents sehen.
Ja, oder sowas wie diese Steinriesen da im... die kommen ja auch sonst nicht nochmal.
Hallo.
Guten Abend.
Hallo. Könnt ihr mich hören?
Yes.
Ja. Ja.
Sehr schön. Entschuldigung für die Verspätung, aber es freut mich sehr, dass ich hier bin.
Ja, kein Problem. Wir freuen uns, dass du da bist.
Genau. Wir haben jetzt gerade schon mal, ich sag mal, das Intro gemacht, unseren Genussmitteln. Wir wären quasi gleich bereit, direkt ins Thema einzusteigen.
Genau, also
schön.
Im Endeffekt, so, ich würde jetzt quasi einmal dich anmoderieren. Dass du dich bzw. euch einmal vorstellst und danach würden wir ins Thema gehen. Jens hat sich schon vorgestellt, Genussmittel haben wir schon verköstigt. Passt das für dich?
Ich habe schon gesehen, du bist wahrscheinlich besser vorbereitet als wir alle jetzt.
Also ich habe meinen einen zerknautschten Zettel
genau.
mit 5 Stichpunkten drauf.
Ravenclaw halt.
Genau. Ja.
Ich fasse das mal folgendermaßen zusammen. Wir anderen drei haben 0 zerknautschte Zettel mit 0 Punkten zusammengetragen.
Bis jetzt. Vielleicht fällt uns ja noch was ein.
Oh, ich habe schon eine ganz lange Liste mit Fragen bekommen auf WhatsApp, die potenziell besprochen werden könnten. Von daher finde ich, ist das schon sehr gut vorbereitet.
Ich wusste gar nicht, dass Tim die Liste rumgeschickt hat.
Ja, ja, ich dachte, der ist ja nur fair.
Fällt der kalte Wassereffekt natürlich weg. Ja. Aber eine kleine kalte Dusche habe ich gleich trotzdem. Aber die werdet ihr mit Sicherheit kunstvoll aufnehmen können. Jetzt muss ich mir selber meine Notizen mal kurz raussuchen. Die sind nämlich irgendwie verschütt gegangen. Alle bereit?
Mhm.
Wunderbar.
Ja.
Eine Hördi-Ringe-Produktion 2026.